Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Glückfinder-Interview. Hier erzählen Menschen, wie sie ihr persönliches Glück gefunden oder wiedergefunden haben. Lassen Sie sich inspirieren und ermutigen, Ihr eigenes Glück zu entdecken oder Ihre Berufung zu finden und zu leben. Weiterführende Informationen über das Glückfinder-Projekt und meine Interviewpartner finden Sie unter www.glückfinder.com. Und nun wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Ihr Andreas Gregori. Hallo und herzlich willkommen. Ein neues Glückfinder-Interview geht online. Das zweite Glückfinder-Interview vom Glückfindertag hier im Unperfekthaus in Essen. Und meine jetzige Interviewpartnerin ist die liebe Bianca. Hallo, liebe Bianca.
Hallo, Andreas.
Bianca, du hast mich angerufen und ich bin auf dich aufmerksam gemacht worden, dass du dein Glück gefunden hast. Und dann haben wir telefoniert, geskypt zum ersten Mal. Und dann hast du mir so ein bisschen erzählt und dann haben wir nochmal geskypt und dann hast du mir ein bisschen mehr von dir erzählt, von deinem Lebensweg. Und dann habe ich mir gedacht, wow, dann da sagen zu können, ich habe mein Glück gefunden, Respekt. Lass uns anfangen. Du wurdest geboren.
Ich wurde geboren in Bottrop. Das ist 20 Kilometer von hier. Auch im Ruhrgebiet. Bin aufgewachsen in einer Brennpunktsiedlung, war auch an einer Brennpunktschule, überwiegend mit Heimkindern. Und habe das Leben da kennengelernt, sozusagen. Mhm. Also das Leben der Kinder und das Leben in schwierigen Wohnecken. Das mal vorsichtig auszudrücken. Mhm. Dann sind wir nach Essen gezogen. Da war es dann interessanterweise nicht anders. Wieder mal eine Schule mit Heimkindern. Mhm. 4 Jahre insgesamt, sehr schwierige Zeit. Dann wollte ich weitermachen, das heißt Ökotrophologin werden und war auf einer Hauswirtschaftsschule. 2 Jahre und das war so eng gedacht und so stark strukturiert, dass ich da ausgebrochen bin, nicht beendet habe. Dann wusste ich überhaupt nicht, was ich machen sollte. Und weil meine Freundin Fotolaborantin war, habe ich gedacht, das mache ich auch. Aus keinem anderen Grund. Hab das gemacht und habe dann im Winter festgestellt, im Dunkeln zur Arbeit fahren, in einer Dunkelkammer 8 Stunden zu arbeiten und im Dunkeln nach Hause zu fahren, macht mich gerade glücklich.
Das ist was ganz Spezielles.
Jetzt durfte ich das aber nicht abbrechen. Ich glaube, dann wären meine Eltern zusammengebrochen, weil das eine hatte ich ja schon abgebrochen. Also habe ich es beendet. Dann habe ich in der Lithografie ein Zuhause gefunden, die eine Fotolaborantin gesucht haben. Aber das war eigentlich auch nur Filme aufheben, neue Filme obendrauf. Und ich wollte das machen, was die eigentlich bekommen. Das heißt, das Kreative, was der Grafiker liefert. Das heißt, ich habe dann nach 2 Jahren das Ganze wieder beendet, habe eine Mediengestalterausbildung gemacht, 3 Jahre. Außerdem waren meine Eltern endlich mal stolz auf mich. Die arbeitet in einer Werbeagentur.
Ist ja immer wichtig, dass die Eltern
total
sozusagen.
Und auch für mich war das dann ganz toll zu sagen, ich arbeite in einer Werbeagentur. Jetzt war ich endlich was und habe mich auch von dem Brennpunkt so entfernt, von den schwierigen Menschen, aber das stimmt nicht. Mm. Die bleiben eigentlich bei einem, auch in Werbeagenturen. Und auch das Streben nach Geld war nicht ohne. Das heißt, viele, viele Überstunden und Zeit für Privates war eigentlich gar nicht da. Geburtstag feiern, Feiertage gab es nicht. Da wird gearbeitet. Dann kamen 2 Kinder auf die Welt. Und irgendwo war ich immer noch nicht da, wo ich eigentlich sein wollte. Mhm. Trotz 2 Kinder, trotz verheiratet, trotz Eigentumswohnung. Ja, und all die ganzen unverarbeiteten Geschichten aus Kindheit und was ich da alles so erlebt habe, getragen habe und was ja noch in einem steckt, was man einfach nur versucht hat, wegzuarbeiten und nach außen hin zu verstecken, das überträgt sich dann auch irgendwann auf die Kinder. Mhm. Und ich würde sagen, über die Kinder bin ich dann auch ein Stück weit zusammengebrochen, weil Kinder spiegeln sehr schnell das, was nicht stimmt. Ich habe dann 2001 eine, wie ich persönlich finde, andere würden es vielleicht anders sehen, echt schwere Krankheit vom Universum geschenkt gekriegt. Bin dann also körperlich völlig zusammengebrochen, das heißt erst ein Hörsturz, dann eine Colitis ulcerosa und die konnte nicht ruhen. Das heißt, kein Medikament hat geholfen. Ich war eigentlich in jedem Quartal im Krankenhaus. Muss dazu sagen, war auch schon 2 Jahre geschieden. Das heißt, 2 kleine Kinder an der Hand. Die eine war 1 Jahr alt und der andere 4. Und die kannten ihre Mutter ab diesem Zeitpunkt eigentlich nur noch im Bett, auf dem Klo oder im Krankenhaus. Irgendwann bin ich dann auch seelisch zusammengebrochen. Ich hatte also einen richtig depressiven Stupor, das heißt, ich konnte mich nicht mehr bewegen. Migräne, das ganze Paket, ich habe eine ganze Menge gekriegt. Und in diesem Augenblick hast du eigentlich keine andere Chance, als dich mit dir selbst auseinanderzusetzen oder du bleibst halt auf der Strecke. Und das heißt ja nicht, dass ich jetzt nicht mit schwierigen Menschen zusammen war. Mhm. Wenn du das von Kind an gewöhnt bist, dann sind dir diese Menschen vertraut weiter in deinem Leben und dadurch ist es nicht einfach. Ich habe dann auch ein zweites Mal geheiratet, weil ich geglaubt habe, wenn man abgesichert ist, ja, also nicht mehr so kämpfen muss, dann werde ich wieder gesund, dann werden die Kinder wieder gesund. Das heißt, einer wurde krank parallel auch noch. Zu meiner Krankheit wurde ein Kind von mir krank und mein Lebenskampf bestand eigentlich darin, mein Kind zu verstehen und es natürlich auch als Mutter zu retten. Und den Kampf habe ich nicht gewonnen. Also das,
was ja auch schwierig ist, du warst ja auch selbst.
Ich war selbst krank. Ja. Ich konnte teilweise nicht laufen ohne fremde Hilfe. Hatte 6 Operationen hinter mir. 2 davon waren so hart auf der Kippe, dass ich gerade noch so überlebt habe. War sehr lange auf der Intensivstation. Das heißt, die Kinder kennen mich wirklich fast nur im Bett. 2001 mit meinem Zusammenbruch kam auch, wie bei meiner Vorrednerin, das Spirituelle in mir ein Stück weit durch Albträume. Und eigentlich war ich auf der Suche nach mir selbst durch diese Albträume.
Also du hast Dinge verstanden. Geträumt, die du so nicht zuordnen konntest,
genau,
warum du auf einmal davon träumst.
Richtig. Unter anderem Träume von, die anderen sollen sich doch ändern, warum ich? Alle schwierigen Menschen um mich herum sollen sich ändern. Ich, mit mir ist doch alles in Ordnung. Ja, und das ging dann so 15 Jahre. Ich habe dann auch einige Therapiestunden gehabt und kam nicht weiter. Mit den Ärzten kam ich nicht weiter, mit den Chirurgen nicht, mit Therapeuten nicht. Und irgendwann bin ich einer Heilpraktikerin begegnet, die mir einen blöden Witz erzählt hat über mich, wo alle gelacht haben, nur ich nicht, weil ich ihn nicht kapiert habe. Und dann bin ich einer Philosophin begegnet, die mich ausgebildet hat als Heilpraktikerin für Psychotherapie. Und über die Philosophie und über dieses tiefgründige Denken habe ich mit mir selbst auch aufgeräumt und bin diesem blöden Witz auf die Spur gekommen, der so tiefgründig war. Ich habe den bis ins kleinste Detail auseinandergenommen.
Jetzt bin ich neugierig.
Nein. Es ging um einen Alkoholiker und einen frommen Mann und was die mit mir so zu tun haben.
Okay.
Und heute habe ich mich spezialisiert auf Suchtkrankheiten.
Echt?
Ja.
Okay.
Wusste auch nicht, dass ich selbst davon betroffen war. Also Beziehungssucht, Esssucht, all dieses Ganze, um eine Leere zu füllen. Ja?
Gibt ja nicht nur die Alkoholsucht oder die Drogensucht,
genau,
die ja am weitesten
das ist so vielfältig.
Bekannt und verbreitet sind.
Genau, ja. Wenn man von Sucht spricht, dann denken viele sofort an Alkohol. Der Alkoholiker in diesem Witz war also viel größer. Und das die Größe in diesem Witz, die wollte ich finden und die habe ich gefunden. Und das größte Geschenk eigentlich bekommen, sowohl über mein Leben selbst, was jetzt auch Sinn macht, dass es so war, wie es war. Das größte Geschenk war dann wirklich die Heilpraktikerin für Psychotherapie mit Zusatzausbildung, mit dieser Dame, mit dieser Philosophin, um die große Chance zu bekommen, mir selbst nahe zu sein. Und ich würde sagen, das ist auch mein größtes Glück, mir selbst nahe zu sein, weil dann kannst du dir selbst treu sein, egal wie schwierig es drumherum wird, egal wie, ja, was deinem Leben noch kommen soll, keine Ahnung. Aber ich glaube, also wenn ich jetzt nicht für meine Kinder sorgen müsste noch, sie sind ja noch nicht außer Haus, würde es mir kein würde ich nicht mehr zusammenbrechen, selbst wenn ich kein Dach mehr über dem Kopf hätte. Ja, ich würde irgendwas finden, da hätte ich die totale Zuversicht und glaube, in Deutschland werde ich nicht verhungern, um das mal so aus einer Esssucht heraus zu sprechen. Glaube ich einfach, wir verhungern hier nicht, auch wenn es jetzt hochkompliziert geworden ist mit meiner Krankheit, mit dem Essen.
Aber ich bin ja ein Verkopfter, ne? Und ich will ja verstehen, was dir geholfen hat. Wenn du sagst, es war so schlimm, war eine Erkrankung da, eine körperliche Erkrankung, also auch physische Erkrankung, dann war es natürlich auch nicht einfach, mit zwei Kindern alleine zu sein.
Nee, überhaupt nicht.
Gerade wenn man ja krank ist und sowieso schon am Boden liegt, sich dann noch aufzurappeln für irgendjemanden, dann sagst du bist der Heilpraktikerin begegnet. Aber was war der Punkt sozusagen? Was hat dir geholfen in dieser Situation, wenn du in der Ecke liegst und nicht mehr kannst? Wo ja vielleicht sogar auch Gedanken da sind, die sich mit dem, warum tue ich mir das alles überhaupt noch an, auseinandersetzen. Was hat dir die Kraft gegeben, aufzustehen und einen Weg zu finden und den Weg dann auch zu gehen? Dahin, wo du jetzt bist.
Also wenn ich in der Ecke gelegen habe, wenn ich auf dem Boden war, wirklich auch, also so richtig unten, dann wollte ich auch für mich allein sein. Und in dem Moment, wo ich das bin, wie gesagt, bin ich mir selbst nah und dann erkenne ich den Sinn darin, warum ich da bin, wo ich bin. Und in dem Moment, wo ich den Sinn darin erkenne, habe ich die Kraft aufzustehen. Und dann bin ich voller Hoffnung und Zuversicht, dass da noch was ist für mich im Leben. Etwas, was dann so groß ist, dass es das brauchte, dass ich da unten war.
Das ist hart, oder? Also ich meine, sich das selbst einzugestehen, dass es das braucht.
Ja, jeder hat so seine eigene Grenzschwelle, ne?
Das stimmt, ja.
Ich brauchte das. Ich glaube, ich wäre sonst nicht wach geworden.
Ist eine Frage, die mich seit 100 Gesprächen beschäftigt. Und das, wonach ich sozusagen suche. Ich frage mich, warum brauchst du diesen extremen Schlag? Warum brauchst du diese extreme Ausprägung? Warum kann man nicht sozusagen, wenn es hell ist und wenn es schön ist, das erkennen und mit sich selbst ins Gespräch kommen und sich selbst annehmen? Warum brauchst du dieses tiefe Tal der Tränen?
Hättest du einen Grund, danach zu suchen, wenn es dir gut geht? Du würdest nicht nach extremer Größe suchen, wenn du nicht extrem unten bist.
Mhm.
Aber heute weiß ich, also das weiß ich auch, dass auch die scheinbar kleinen Dinge richtig groß sein können. Und damit meine ich, wenn du wieder fähig bist, und da spreche ich jetzt wieder auf meine Krankenhausaufenthalte zurück, wenn du fähig bist, alleine zu duschen, dir nach 3 Wochen die Haare zu waschen, 3 Wochen Krankenhaus, Intensivstation, ja, deinen Körper zu waschen, weil der jetzt gerade mal nicht voll verbannt ist, und die kleinen Dinge einfach nur mitzukriegen, dass du dich morgens von deinen Kindern verabschieden kannst, weil die jetzt zur Schule gehen und nicht der Malteser Hilfsdienst da ist, wo irgendwelche 16-Jährige für dich einkaufen gehen, ja? Die kleinen Dinge, die wir gar nicht mehr so richtig wahrnehmen, dass das ein Riesengeschenk ist, bei den Kindern zu sein, ne? Also ich sehe das als etwas ganz, ganz, ganz Großes. Und ich sehe das auch als etwas ganz Großes, wenn ich ganz alleine in meinem Zimmer, in meinem Bett schlafen kann, nicht mit drei weiteren Personen noch auf dem Zimmer, die schnarchen, die quatschen, die RTL2 gucken und das Klo für mich ganz alleine, das ist ein Hammer. Das sind absolute Geschenke. Und wenn du das mitkriegst, dass du nicht nur die Vögel draußen auf Kippfenster hörst, sondern durch den Wald, wenn du die Kraft hast, durch den Wald zu gehen und das alles riechen zu dürfen, das ist so ein Geschenk. Und dann siehst du die Welt auch als Riesengeschenk und wie wunderschön die ist. Und das meine ich mit Größe.
Ja. Und ich glaube, weil es mir in verschiedenen Situationen meines Lebens ähnlich ging, das wahrzunehmen, das wahrnehmen zu können, aufzustehen, duschen zu gehen, aus der Tür gehen zu können, das wahrzunehmen, dass das was Besonderes ist, dafür braucht es, glaube ich, dieses tiefe Tal der Tränen.
Genau.
Und das sind ja sozusagen ganz alltägliche Dinge, die wir erleben. In unserem ganz alltäglichen Leben. Also jetzt hier sitzen zu dürfen, Kaffee zu trinken, Tee zu trinken, was auch immer, ist ja ein Riesengeschenk. Genau. Da brauchst du nicht nach Glück zu suchen, sozusagen. Genau. Das ist da.
Genau.
Und ich glaube, es fällt leichter, das wahrzunehmen, dass das ein Geschenk ist, dass das ein Privileg ist, wenn es einfach mal nicht mehr da war.
Über einen längeren Zeitraum.
Über einen längeren Zeitraum. Und wenn es dann wiederkommt.
Mhm. Dann kriegst du in der Wüste plötzlich was zu trinken. Das ist ein Hammer.
Dann kriegst du in der Wüste plötzlich, das stimmt. Ja. Wie ging es dann weiter? Also du hast dich dann sozusagen erholt. Du hast gesagt, heute musst du sehr auf deine Ernährung achten.
Ja, das stimmt. Also
du achtest sehr auf deine Ernährung. Das ist dir wichtig. Und du bist weitestgehend wiederhergestellt und hast die Ausbildung gemacht zur Heilpraktikerin für Psychotherapie. Und hilfst jetzt anderen Menschen sozusagen, die in ähnlichen schlimmen Situationen sind, in denen du warst?
Nicht nur denen, sondern auch denen, die ich in meiner Kindheit begegnet bin. Weil du musst dir mal vorstellen, ich war zum größten Teil ja live dabei. Die brauchen mir nicht zu erzählen, wie schlimm es denen ging. Ich habe es gesehen. Ich habe es ja selber. Ich habe gesehen, wie geprügelt wurde. Ich habe gesehen, wie sie mit blauen Augen zur Schule kamen, wie ihnen Zähne fehlten oder wie sie ihre Eltern vermisst haben, ja, die Heimkinder. Im Grunde brauchen sie mir nichts erzählen von ich sehe es, ich fühle es, ich sehe es. Und was es heißt, Todesängste zu haben, braucht mir auch keiner erzählen. Das weiß ich auch am eigenen Leib. Und was es heißt, ein Kind zu verlieren, so in dem ist keiner gestorben, aber ein Kind zu verlieren auf anderer Ebene, welche Höllentür da für dich aufgeht, das weißt du als Mutter auch erst, wenn es passiert. Und von daher weiß ich gar nicht, mit was mich mein Gegenüber noch schocken kann. Was mich da irgendwie aus dem Sessel heben soll.
Ich hoffe nichts mehr, ganz ehrlich. Ich glaube, das reicht für einen, das reicht eigentlich für mehrere Leben. Was mich fasziniert ist, dass jemand, der das erlebt hat, das durchgemacht hat, aufsteht und sagt, ich lebe ein glückliches Leben.
Extrem. Ich möchte kein anderes.
Das ist ein Satz, den darfst du so nicht sagen, echt? Zieht einem eigentlich die Schuhe aus, oder? Also wenn jemand sowas sagt. Also ich meine, wenn das jemand sagt, der alles hat und dem es gut geht und der das... Und ich verstehe es. Mhm. Weil es dich letzten Endes dahin gebracht hat, wo du heute bist.
Mhm.
Ich habe für dich noch die Glückfinderfragen vorbereitet, die ich dir gerne stellen möchte. Was bedeutet glücklich sein für dich persönlich?
Mir selbst nahe zu sein.
Was glaubst du, wer ist für dein Glück verantwortlich?
Ich allein.
Spielst du Lotto?
Nee.
Macht Geld glücklich?
Es ist nicht verkehrt, denn im Moment habe ich es nicht und könnte ich schaden. Schaden tut's nicht.
Tut auf jeden Fall nicht weh. Würdest du bitte den Satz vervollständigen? Ich bin glücklich, weil...
Weil ich verdammt viel gewuppt habe.
Sehr geil. Stell dir vor, du könntest der jüngeren Bianca begegnen, zurückreisen in der Zeit. Gibt es einen Tipp, einen Ratschlag, den du ihr geben würdest?
Ich würde sie in den Arm nehmen und ihr sagen, dass sie liebenswert ist und dass sie alles schafft, was sie will.
Gibt's irgendwelche Bücher, die du empfehlen möchtest, die dir angenehme Wegbegleiter waren oder?
Auf meinem Weg waren Paulo Coelho Bücher toll. Ist ein weiser Mann, der auch viel erlebt hat. Irvin Yalom finde ich toll. Psychoanalytiker, die mag ich ja. Es gibt eins, das ist von einer Morbus-Crohn-kranken Ärztin. Ich überlege gerade, wie es heißt. Ich hab's nicht parat.
Ist nicht schlimm, du kannst es mir schicken. Ich werde dann bei deinem Interview auf der Glückfinder-Seite drauf verlinken. Wenn man sich mit dir in Kontakt setzen möchte, wenn man mit dir sich austauschen möchte oder von dir, von deinen Erfahrungen und Weisheiten partizipieren möchte, wo kann man dich im Internet finden? Wie kann man mit dir in Kontakt treten?
Über meinen Namen auf jeden Fall und ja, über die Praxis halt. heilpraxis-wurzelgestalt.de. Wurzelgestalt war mir super wichtig, weil ich dachte, jeder sollte sich seiner eigenen Wurzeln bewusst werden. Und das ist so mein Steckenpferd geworden.
Sich der eigenen Wurzeln bewusst zu werden.
Genau.
Ich werde auf jeden Fall drauf verlinken.
Danke.
Und dann können die Leute mit dir in Kontakt kommen. Bianca, ich danke dir unendlich für dein Gespräch, für deine Geschichte. Für mich ein unglaublich schönes Beispiel. Und gerade was du eben gesagt hast, ich würde es nicht eintauschen wollen, ist der Hammer für mich.
Ich danke dir, Andreas.
Vielen, vielen Dank fürs Gespräch und danke für deine Geschichte.
Gerne.
Das war der Glückfinder-Podcast. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, freue ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes oder über Ihre Weiterempfehlung dieses Podcasts. Sollten Sie selbst Ihr Glück gefunden haben oder Kontakt zu mir aufnehmen wollen, schreiben Sie mir bitte eine E-Mail an andreas@glückfinder.com. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf unser nächstes Wiederhören und wünsche Ihnen bis dahin viel Glück. Ihr Andreas Gregori.